besten kommen Sie hier vor, hier vorne ist noch furchtbar viel Platz. Hier vorne ist noch furchtbar viel Platz. Bedrückend viel, jetzt habe ich gar keine Bibel hier. Oh Herrscher. Danke. Wir hatten vor vielen, vielen Wochen angefangen, den Simson zu besprechen. Zwischen bin ich in Ferien gewesen und da habe ich mir dann gedacht, vielleicht haben wir uns doch übernommen. Das gehört ungefähr zum schwersten zu verstehen in der ganzen Bibel. Aber jetzt haben wir angefangen, jetzt machen wir auch weiter, nicht? Richter 4, das ist im Alten Testament auf Seite 255. Mose, fünf Bücher Mose, Josua und Richter. 14, habe ich 4 gesagt? Ach, das sind Druckfehler, das ist Altersschwäche. 14 natürlich, ganz recht, auf Seite 268. Das ist schlimm, ja. In meinem Alter nimmt es rapide ab, jeden Tag merkt man das am Leben. Also Richter 14, da hatten wir, so kommen Sie nach vorne, lieber Bruder, hier vorne ist alles leer. Ne, ist nicht zu machen. Nächstes Mal mache ich einfach so, da sage ich, bitte drehen Sie alle rum und dann stehe ich da hinten, habe ich Leute vor mir. Eine verzwickte Liebesgeschichte, haben wir das überschrieben. Eine verzwickte Liebesgeschichte, Richter 14, Vers 1. Simson ging hinab gen Timnat und sah eine Frau zu Timnat unter den Töchtern der Philister. Und da er heraufkam, sagte er es an seinem Vater und seiner Mutter und sprach, ich habe eine Frau gesehen zu Timnat unter den Töchtern der Philister. Gebt mir diese nun zum Weibe. Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm, ist denn nun kein Weib unter den Töchtern deiner Brüder und in alle deinem Volk, dass du hingehst und nimmst eine Frau bei den Philistern, die unbeschnitten sind. Simson sprach seinem Vater, gib mir diese, denn sie gefällt meinen Augen. Bis dahin ist eine unerfreuliche Geschichte, die aber dauernd sie wiederholt. Es vergeht keine 14 Tage, wo ich diese Geschichte nicht erlebe, nicht? Wo ein Mädchen, ein junger Mann kommt, sagt, wir lieben uns und die Alten sind dagegen, nicht? Oder die Alten kommen und sagen, mein junger katholisches Mädchen, nicht? Eine Geschichte, die ewig neu ist, das war also schon 1000 Jahre vor Christi Geburt, ist unheimlich, wie wenig die Welt sich im Grunde verändert. Aber nun beginnt das Verzwickte. Aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es von dem Herrn wäre. Denn er suchte, der Simson, Ursache wieder die Philister. Die Philister aber herrschten zu der Zeit über Israel. Wir hatten angefangen, das zu besprechen. Ich wäre da nicht fertig geworden. Hier steht 9.5. Das letzte Mal, dass ich hier stand. Da müssen wir zunächst mal sagen, haben die Eltern recht oder haben sie nicht recht? Die Eltern haben schrecklich recht. Wie sie sagen, also mein lieber Sohn, musst du denn jetzt eine Frau von den Philistern holen? Sie müssen sich mal klar machen, dass Simson ja zum Volke Israel gehört. Das war ja im Grunde nicht irgendeine Nation, sondern Israel im alten Bunde, so sagt Luther, ist die Kirche Jesu Christi im Alten Testament. Die Kirche Jesu Christi im Alten Testament. Das ist Gottes Gemeinde. Und das äußere Zeichen der Zugehörigkeit war die Beschneidung und Eingriff am Geschlechtsteil am Leibe bei den Männern. Wie bei uns die Taufe zunächst ein Zeichen ist. Es gab in Israel viele gottlose Leute, die waren beschnitten. Wie es bei uns viele gibt, das Bundeszeichen der Taufe haben und gottlos sind, ist doch hinaus, nicht? Und darum sagt der Paulus dann, dass die Beschneidung am Fleische nicht viel wert sei, wenn es nicht eine Beschneidung der Herzen sei. Und so können wir sagen, eine äußere Taufe macht noch keinen Menschen zum Kinde Gottes, wenn er nicht getauft wird mit dem Heiligen Geiste und wiedergeboren zu einem neuen Menschen. Also Simson gehört zum Volke Gottes. Und nun gehört es zu den Vorschriften, die Gott immer wieder seinem Volk gesagt hat, dass sie sich nicht vermischen sollen mit den Heiden. Das war immer das Zeichen, dass Israel anfing, falsche Wege zu gehen, wenn ihre Töchter Männer nahmen aus den Heiden oder die jungen Männer Heidenmädchen heirateten. Da hat Gott immer gesagt, das ist nicht recht. Ihr sollt eure Söhne ihnen nicht geben und so. Nicht? Das wird im Alten Testament immer und immer wieder gesagt. Gott will sein Volk rein erhalten. Und nun geht der Simson, der von Jugend auf ein Geweihter des Herrn ist. Sie erinnern sich, der von der vor seiner Geburt schon Erwählter ist, geht hin und nimmt gegen alle Vorschriften Gottes so ein Philistermädchen. Das war allerdings schlecht. Und die Eltern haben völlig recht, dass sie sich empören und sagen, hast du denn nicht, ist so nett ausgedrückt hier, ist denn nun kein Weib unter den Töchtern deiner Brüder und in deinem Volke, das heißt jetzt nicht, also Deutsche, Franzose, sondern unter Volke Gottes, nicht? Hast denn kein Mädchen im Volke Gottes gefunden? Und für den Simson war das nun noch eine besonders schlechte Sache, dass er so ein Heidenmädchen sich erwählte. Sehen Sie, es heißt ja in der Bibel, dass seine Mutter schon vor seiner Geburt die Anweisung bekam, er soll kein Schermesser auf seinem Haupte haben und er soll keine starken Getränke trinken. Es gibt in der Bibel, im vierten Buch Mose, also in Israel, die Möglichkeit, im vierten Buch Mose, Kapitel 6, dass Leute aus Israel für ein ganzes Leben oder für auf Zeit dem Herrn ein Gelübde tun konnten. Dass etwa einer sich für ein Jahr dem Herrn ganz besonders weihte. Und von diesem, man nannte sie Naziräer. Und in 4. Mose 6, da ist von diesen Naziräern gesagt, 4. Mose 6, Vers 2, sage den Kindern Israel und sprich zu ihnen, wenn ein Mann oder ein Weib ein besonderes Gelübde tut, dem Herrn sich zu enthalten, der soll sich Weins und starken Getränks enthalten. Und dann Vers 4, solange solch ein Gelübde währt, soll er nichts essen, was man vom Weinstock macht. Solange die Zeit solches Gelübdes währt, soll kein Schermesser über sein Haupt fahren, bis dass die Zeit aus sei, die er dem Herrn gelobt hat. Denn er ist heilig und soll das Haar auf seinem Haupte lassen frei wachsen. Und dann kommen lauter Vorschriften, dass solch einer nichts Unreines berühren soll. Simson war für sein ganzes Leben ein Naziräer, ein dem Herrn Geweihter. Er sollte sein Leben lang, so hatte die Mutter schon von der Geburt gesagt bekommen, kein starkes Getränk trinken und kein Schermesser auf sein Haupt kommen lassen. Dann galt für ihn vor allem das Gesetz, dass er sich nicht mit den Heiden einlassen darf. Und dieser auserwählte Mann aus Israel, der geht hin, kommt seinen Eltern und sagt, ich möchte so Philistermädchen heiraten. Verstehen Sie, die Eltern hatten sehr, sehr recht, wenn sie entsetzt waren und traurig waren, empört waren und sagten, das ist nicht in Ordnung. Als Mann aus dem Volke Gottes und erst recht als Naziräer konnte er diesen Weg eigentlich nicht gehen. Und das ist ja für uns nun eine ganz wichtige Sache, ist ja allerhand ein junges Volk da. Sehen Sie, als Jugendpfarrer, der nun seit 31 Jugendpfarrer ist, seit 31, können Sie sich denken, seit 30 Jahren. Das heißt, Jungs, die ich vor 30 Jahren mit 10 Jahren kennenlernte, sind heute Männer von 40. Stellen Sie mal vor. Da habe ich natürlich eine Unmenge Entwicklungen erlebt von Ehe. Nicht? Von jungen Leuten, die ich ranwachsen sah. Ich hatte 10 Jahre ihr Boys in der Jungscharte. Und dann kamen sie, wurden sie Leiter. Und eines Tages, da suchten sich auch eine Frau, von der, wie Simson sagt, die gefällt mein Augen. Und da ist halt so oft auch, dass sie eine suchen aus den Philistern, von den Unbeschnittenen. Das heißt, von denen, die nicht zum Volke Gottes gehören. Und das ist oft eine sehr schmerzliche Sache. Und dann sitzen sie vor mir und sagen, ja, Pastor, wissen Sie, die ist so aufgeschlossen, das Mädchen, oder umgekehrt. Dieser junge Mann, der geht sogar mit in die Bibelstunde jetzt. Ich habe dann so oft erlebt, dass so ein junger Mann während so einer Verlobungszeit in die Bibelstunde kam. Und bis wir verheiratet waren, dann war es aus, nicht? Dann war es vorbei. Und ich glaube, es ist doch ein Gesetz, das auch für uns noch gilt. Dass Kinder Gottes sich nicht verbinden sollten mit den Ungläubigen. Die unter uns, die Eltern sind, die wissen, man kann seine Kinder nicht zwingen. Nicht? Aber das ist ein Anliegen, für das man sie erbeten muss. Nicht? Die Eltern konnten ja gegen den Simson ja auch nichts machen. Nicht wahr? Aber ich möchte den jungen Leuten hier sagen, lieber nicht. Es muss ja nicht geheiratet sein. Nicht? Muss ja nicht. Aber lieber nicht, als dass ein gläubiges Herz sich verbindet mit einem Ungläubigen. Wie können zwei zusammengehen, wo das eine zum Himmel, das andere zur Hölle marschiert? Das kann ja nichts werden, nicht? Und gewöhnlich geht's dann so, dass, weil das Primitive und das Schlimmere siegt, schließlich beide miteinander zur Hölle gehen. Wie viele junge Männer aus meiner Jugend, damit habe ich einfach absacken sehen, geistlich absacken sehen, weil sie ein Mädel heiratet, die eben nicht auf diesem Wege war. Die Eltern haben da ganz recht. Nun darf ich vielleicht eben im Zusammenhang noch sagen, also die Paulus sagt, zieht nicht an einem Joch mit den Ungläubigen. Das ist sehr wichtig, nicht? Das sollte man sich, ehe man sich verbindet, merken. Zieht nicht am Joch mit den Ungläubigen. Es gibt kein engeres Joch als die Ehe. Die Eltern haben sehr recht, wenn sie sagen, Simson, du willst dich als Mann aus Israel verbünden mit den Ungläubigen. Das ist ja schrecklich. Ich werde nun sehr oft gefragt, wie ist es denn nun, wenn Leute verheiratet sind und während der Ehe verkehrt sich dann ein Ehepartner, unter anderem nicht? Das ist natürlich immer ein tolles Problem, nicht? Zunächst ist meistens so, dass eine Frau sich bekehrt und der Mann geht da nicht mit. Geht auch mal umgekehrt zu, nicht? Dass ein Mann sich bekehrt und die Frau geht nicht mit. Darf ich, wenn wir gerade dran sind, mal eben sagen, was die Bibel hier für einen Rat gibt. Wenn eine Frau sich bekehrt und der Mann geht nicht mit, dann soll die Frau unter keinen Umständen den Mann eindecken mit geistlichen Reden, um ihn auch zum Herrn Jesus zu führen. Sondern steht in der Bibel, der Mann soll gewonnen werden, steht wörtlich da, durch der Frauenwandel ohne Worte, wie die Bibel die Leute sagt. Ja? Weil sie, wie sie weiß, dass er so ein Mann auf den Wecker fallen kann, wenn die Frau ihm dauernd die Ohren liegt, nicht wahr? Du solltest auch mit in die Bibelstunde und so. Nicht? Wie das ein Mann auf den Wecker fallen kann und wie die Bibel die Herzen kennt, wie die Bibel weiß, dass eine Frau da vielleicht noch eine Nuance zu viel tun kann. Und darum steht einfach hier der gute Ratschlag. Ein Mann soll gewonnen werden durch der Frauenwandel ohne Worte. Das ist ein guter Rat, nicht? Wie es umgekehrt ist, wenn der Mann sich bekehrt hat und die Frau gewonnen werden soll, vielleicht gilt er dasselbe auch, ja? Durch der Männerwandel ohne Worte. Man kennt es ja nirgends so gut wie in der Ehe, ja? Und ein Ehepartner kann doch feststellen, ob bei dem anderen wirklich was neu geworden ist. Man wird nicht sagen, er ist vollkommen, das gibt's keine vollkommenen Leute. Verstehen Sie? Aber ein ungläubiger Ehepartner wird feststellen können, Mensch, das ist einfach irgendwie was neu geworden, nicht? Das überwindet. Aber nun kehren wir zum Simson zurück. Also haben die Eltern recht gehabt, sie haben Goldrecht gehabt. Zweitens, aber der Simson hat auch recht gehabt. Es heißt in Vers 4, aber seine Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es vom Herrn wäre. Hier war also ein Spezialfall und alle, wie sie gesagt haben, dass sie dann recht hatten, das fällt nun doch flach. Doch Simson hatte recht, das war vom Herrn. Sie werden mir zugeben, eine verzwickte Geschichte, dass alles, was man gewissermaßen sich geistlich über so einen Fall von Verlobung klar macht, von Gott auf einmal auf die Seite geschoben wird, dabei nämlich Gott sagt, halt, hier ist ein Spezialfall. Und ich denke, je länger ich darüber nachdachte heute, ist nicht eigentlich jeder, der zum Glauben kommt oder mit dem Gott arbeitet, ein Spezialfall. Sehen Sie, darum kamen die Juden mit dem Gesetz einfach nicht zu Rande. Gott gibt ein paar Grundlagen in seinem Gebot. Ich habe eben mit den Jungs oben gesprochen über eine Geschichte von der Sabbatheiligung, dass Jesus nach Ansicht der Pharisäer den Sabbat brach. Nun zerbrachen sich in den Kopf, hatten die Pharisäer nicht ganz recht, wenn sie sagten, da steht, du sollst den Sabbat heiligen, und wenn sie dann festgestellt haben, was das nun bedeutet, nicht, und dann waren sie auch daneben geraten. Das Gesetz, das wird alles über einen Kamm scheren. Gott hat aber mit jedem seine Spezialgeschichte. Und ich glaube, das ist gerade das Schöne, dass ein Christenstand nicht darin besteht, dass ich ein Gesetz annehme oder eine Lehre annehme, sondern dass Christenstand, ich möchte es immer wieder so sagen, ein Ich-Du-Verhältnis ist. Christenstand besteht in einem personalen Verhältnis zu meinem Herrn, dass der mein Leben in die Hand bekommt und nun seine Spezialgeschichte mit mir durchführt. Sehen Sie, genau wie jedes Gesicht verschieden ist. Mein lieber Pelikan, wir haben beide Auge, Nase und Mund und sehen doch grundverschieden aus, nicht wahr? Du könntest sagen, ich habe keine Haare und du hast Haare, richtig, nicht wahr? So wie jedes Gesicht verschieden ist, so ist Gottes Geschichte mit jedem Menschen anders. Verstehen, es ist nicht ein Dogma, eine Lehre, ein Gesetz, was über uns gestülpt wird, sondern er hat uns erkauft, sein Wille ist unser Herz geschrieben und nun führt er jeden besonders. Und ich möchte, er könnte seinen Plan, den er mit uns hat, noch wirklich an uns ausführen. Das ist das Schlimme in unserem Leben, dass wir ihm immer wieder streben, nicht? Das ist eigentlich die Kunst, glaube ich, aller Heiligung, dass der Herr bei uns wirklich den Plan, den er hat, durchführen kann. Also eine Spezialgeschichte, alle bisherigen Regeln sind außer Kurs gesetzt. Es war vom Herrn. Der Simson hat also eine besondere Führung. Eine besondere Führung vom Herrn. Lieben Freunde, es gibt immer wieder so Augenblicke in unserem Leben, wo uns vielleicht deutlich wird, dass wir mal anders geführt werden, als man sich so gemeinhin vorstellt. Also darf ich mal von mir persönlich sagen, sehen Sie, es ist ein Gesetz unter Pfarrern, dass man so im 40. Lebensjahr mal den Platz wechselt, einen Tapetenwechsel macht. Das heißt dann so, wissen Sie, das ist so ein Gespräch und erfahren, das ist kein Paragraph, sondern das ist so Modus, dass man sagt, mit 40 Jahren, da hat man sich mal ausgepredigt, da muss man woanders neu anfangen, nicht? Da kennen Sie das alle noch nicht so. Und mit 40 Jahren, da tut einem gut, nochmal eine Luftveränderung, eine andere Gemeinde zu sehen. In einem einen Platz haben wir vielleicht so und so viel Kräche gehabt und man fängt mal woanders neu an. Das kann man mit 50, nicht mehr mit 40 machen. Und das werden Sie mal so sehen, dass die meisten Pfarrer so um 40 rum dann irgendwie nochmal eine Veränderung machen. Das war mir ganz selbstverständlich, dass das dazugehört. Und dann hat es Gott einfach mich so geführt, ich kann nicht anders sagen, dass ich ein Leben lang auf einem Fleck bleiben musste. Nicht? Dass ich tatsächlich ein Leben lang in diesem Essen hängen geblieben bin. Und ich bin fest überzeugt, dass mich Gott so geführt hat. Verstehen Sie? Wenn man unter die Führung seines Heilandes kommt, dann geht es nicht immer nach den Regeln. Ist nur so furchtbar wichtig, dass man auch der Führung gewiss wird. Oh, wie ewig kriege ich Briefe, wo Leute drin fragen, oder meine Jungs fragen mich, wie kann ich denn die Führung meines Herrn erkennen? Ja, das ist ein tolles Problem. Ne? Da müssen wir mal gelegentlich ausführlich drüber sprechen. Ich darf es vielleicht nur eben mal andeuten, nicht? Ich glaube, es geht einfach durch eine innere Gewissheit. Ich habe in meinem Leben, also wenn ich von mir persönlich rede, ein paar Mal einen Ruf weggehabt. Und dann war mir es einfach innerlich verwehrt, das anzunehmen, nicht? Gegen alle Vernunft. Man musste hier bleiben. Ich glaube, das meiste von Führung geschieht dadurch, dass man den Herrn bitten darf, zeig mir auch deinen Weg. Und dass er im entscheidenden Augenblick in einem großen Gewissheit schenkt. Das ist der richtige Weg. Oft habe ich es auch so gehabt, dass ich und meinen Freunden geraten, dass ich ihnen sage, wenn du nicht gewiss werden kannst über den Weg Gottes, dann sag jetzt, handle ich mal und bitte meinen Herrn, schieb du ein Hindernis dazwischen, wenn es nicht dein Wille ist. Nicht, ich muss mich jetzt entscheiden, aber schieb du ein Hindernis dazwischen. Aber ich kann jetzt nicht darauf eingehen, es wird eine ganze Bibelstunde geben. Aber bitte glauben Sie mir, dass Jesus wirklich lebt und dass das nicht bloß so ein frommes Sprüchchen ist, wenn David sagt, er führt mich auf rechter Straße. Nicht, das sagen wir oft so, ach wie schön, er führt mich auf rechter Straße. Dahinter steht eine ganz ernsthafte Geschichte. Dass nämlich der Herr einen Weg für mich hat und dass es für mich entscheidend wichtig ist, in Berufsfragen, in Ehefragen, in Kindererziehungen, was weiß ich alles, ob ich seinen Weg erkenne und mich führen lasse. Und mich führen lasse und nicht auf eigenen Wegen laufe, wo ich nachher sehr unglücklich werde. Es gibt ein tolles Beispiel der Bibel. Der Abraham war doch wirklich ein Mann Gottes. Und wie der Herr ihn rief, geh aus deinem Vaterland, deiner Freundschaft, in ein Land, das ich dir zeigen will. Da ist er gehorsam gegangen und ließ sich führen nach Kanaan. Und der Herr sagt, dies will ich dir alles geben. Und dann kommt eines Tages eine Hungersnot. Und da zieht der Abraham, was Gott nicht wollte. Dies Land hat er ihm gegeben, nach Ägypten. Und kaum ist er in Ägypten, kommt er in Verdrückung hinten und vorne und oben und unten. Da geht alles schief, nicht? Er kommt in schreckliche Nöte hinein, das können Sie im ersten Buch Mose nachlesen. Bis er glücklich wieder in Kanaan ist, in das Land, das ich dir zeigen will. Und wenn dem Abraham das schon so ging, dass er auf einmal von der Vernunft geleitet seine eigenen Wege lief. Wie leicht wird uns das geschehen, nicht? Und es gehört zu, wenn man mal so ein alter Kerl wie ich geworden ist, dann gehört das mit zu dem, was man gelernt hat. Dass man einfach ängstlich wird davor, vor den eigenen Wegen. Dass man auf dem Weg sein will, den er führt. Er führt mich auf rechter Straße. Es war vom Herrn und darum hat der Simson hier recht. Er stand unter einer besonderen Führung. Und jetzt muss ich das noch sagen. Es wird gleich am Anfang der Lebensgeschichte Simson deutlich, dass sein Herr ihn auf einen besonders gefährlichen Platz gestellt hat. Er soll Krieg anfangen mit den Philistern. Israel ist ein Bild der Gemeinde Jesu, die Philister der Welt. Zwischen dem Geist der Welt und dem Geist der Gemeinde Jesu kann kein Friede sein. Zwischen Israel und Philistern kann kein Friede sein. Er soll den Kampf wieder aufnehmen. Israel hat Frieden geschlossen, hatte sich den Philistern unterworfen. Das heißt, war eine Kirche unter dem Geist dieser Welt, nicht? Er soll einen Krieg anfangen. Und er benutzt ihn daher. Und zwar so, dass er ein heidnisches Mädchen lieben muss. Damit war er auf einen gefährlichen Platz gestellt. Und dieser gefährliche Platz ist für ihn nachher auch fast zum Verderben geworden. Er ist dann an diesen heidnischen Mädchen hängen geblieben, mehr als Gott es gewollt hat, und ist da zu Fall gekommen. Und da muss ich einen Augenblick gleich stehen. Das war nun sein Weg hier zunächst, dass er mit den Philistern aneinander kam durch diese Liebesgeschichte. Aber es war nicht Gottes Wille, dass er sich völlig verhedderte in heidnischen Mädchen. Nicht? Sehen Sie, er war auf einen gefährlichen Platz gestellt, in einen versuchlichen Platz. Und wenn ich dies so ausspreche, gefährlicher, versuchlicher Platz, dann stehen so furchtbar viele junge Menschen vor mir, die von Gott auch in ihrem Lebensweg einfach an so gefährliche Plätze gestellt worden sind. Wie mein junges Mädel mir neulich sagte, sehen Sie, ich bin in einem Büro, da sind fast nur Männer. Und Sie glauben nicht, wie jedes Mädchen für diese Männer einfach bloß freiwillig ist, nicht? Können Sie gar nicht denken, dass er nicht mindestens 3 Freunde hat von denen. Und es sitzen wahrscheinlich hier Menschen, die jetzt sagen, ja, Pastor Busch, ich bin auf so einem gefährlichen Platz. Nicht? Junge Männer oder junge Mädels. Ich bin auf so einem gefährlichen Platz, auf so einem Versuchen. Es braucht ja nicht nur diese Versuchung zu sein. Das ist vielleicht einer, der hat es früher mit Geld zu tun. Und das kann eine große Versuchung werden. Ein ganz ehrlicher Mensch eines Tages, der wird das Geld, mit dem er es zu tun hat, und es kann keiner recht kontrollieren, für ihn zu einer schrecklichen Versuchung. Hm? Sind wir nicht alle auf einen gefährlichen Platz gestellt, wenn man es bei Licht besieht? Aber gar keine Frage, dass der Simson und manche Menschen auf besonders, verstehen Sie, was ich meine, angefochtene, versuchliche Plätze gestellt sind. Und das muss man klar erkennen und sich in besonderer Weise dem Schutz dessen anbefehlen, der seine Kinder erkauft hat mit seinem Blut und gesagt hat, niemand soll sie aus meiner Hand reißen und der auch bewahren kann und retten kann. Und nun möchte ich noch einen Schritt weitergehen. An dieser Geschichte noch. Die Eltern haben recht, Simson hat recht, nicht? Ich muss an dieser Geschichte noch ein Drittes sagen, was uns immer wieder bewegen wird. Hier taucht das mal wieder auf, dass der Simson ein Abschattung des Herrn Jesus ist. Das möchte ich Ihnen als Drittes zeigen. Dass der Simson eine Abschattung Jesu ist. Verzeihen Sie, wenn ich jetzt etwas sage, was ich tausendmal gesagt habe und ich Mühe werden will zu sagen. Der Herr Jesus hat den Juden gesagt, seinen Gegnern, suchet in der Schrift, damals hatten sie nur das Alte Testament, sucht in der Schrift des Alten Testaments, denn sie ist die von mir zeuget. Jesus selber hat deutlich gesagt, dass das Alte Testament von ihm, von Jesus redet. Das ist so komisch, wie schwer das die Christen kapieren. Wenn ich eine alttestamentliche Predigt höre, dann von Gott die Rede, aber nicht mehr von Jesus, nicht? Dabei sagt Jesus, das Alttestament zeuge von ihm. Und nun hat das Alttestament viele Weisen von Jesus zu zeugen. Ich zähle sie nur mal eben auf. Erstens sind viele Verheißungen auf ihn da. Nicht wahr? Siehe, es wird ein Stern auf Jakob aufgehen, nicht? All die großen Verheißungen, Jesaja. Zweitens erscheint er persönlich je und dann. Er ist ja erschienen der Mutter des Simson. Erinnern sich der Engel des Herrn, dem geopfert wird. Er erscheint dem Gideon, er erscheint dem Josua, denn er war ja beim Vater, ehe er Mensch wurde. Der Sohn Gottes war in Ewigkeit beim Vater, ehe er Fleisch und Blut annahm und zu uns kam. So kann er unter Menschenkindern erscheinen. Drittens sind alle kultischen, gottesdienstlichen Einrichtungen des Alten Testaments Vorbilder auf Jesus. Dass ein Lamm geopfert wird, siehe, da ist Gottes Lamm. Dass ein hoher Priester gibt, der Versöhnung schaffen muss, er ist der hohe Priester. Dieser siebenarmige Leuchter, nicht? Das vollkommene Licht. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Der Vorhang zum Allerheiligsten. Jesus sagt, ich bin die Tür. Dieser Vorhang, der war aus der himmlischen Farbe blau zusammengesetzt, aus dem Scharlach, das ist das Farbe des Blutes, Jesu Blut macht uns rein, aus dem Purpur der Königsfarbe und aus dem Weiß der Reinheitsfarbe, war der Vorhang zum Heiligtum, sind die Farben Jesu. Er ist die Tür. Verstehen Sie, ich könnte lange fortfahren. Wir haben mal vor Jahren in der Bibel schon darüber gehalten, wie die ganze Stiftshütte ein Vorbild auf Jesus ist, nicht? Und viertens wird Jesus so dargestellt, dass die Gestalten, die Männer des alten Bundes, immer wieder auf einmal so was aufleuchten lassen von dem Wesen Jesu. Wie ein Schatten, na diese Lampen, die werfen überhaupt keinen Schatten, aber sind so praktisch, sie gefallen manchen nicht. Wir haben sie rausgesucht, wenn man jetzt den Blick zur Kanzel nicht behindert hat von der Galerie. Verstehen Sie, sind also mit Liebe und Vernunft rausgesucht, ging gar nicht anders. Also wie ein Schatten, nicht wahr, von mir doch ein Bild gibt oder von Ihnen ein Bild gibt, so geben die Männer des alten Bundes einen Schatten Jesu. Und das sehen wir hier. Simson, ein Schatten Jesu. Simson, der Erwählte Gottes, von Jugend auf dem Herrn geweiht, geht hin zu den verachteten, ausgeschlossenen, unbeschnittenen Philistern und sagt zu dem Mädchen, du gefällst meinen Augen. So ist der Sohn Gottes, der Herr Jesus, der von Ewigkeit vom Vater Erwählte und Geliebte, hinabgegangen zu mir, dem Mann mit unbeschnittenen Herzen. Sie können sich selber da einsetzen, verstehen Sie? Zu den Sündern, zu den Ausgetanen, zu den Adamskindern, die unterm Fluche stehen. Zu den verlorenen, verdammten Sündern, wie Luther im Katechismus sagt. Zu denen ist der Sohn Gottes hingegangen und hat gesagt, du gefällst meinen Augen. Ja, wie der Simson sich verloben wollte mit diesem Heidenmädchen, so sagt der Herr Jesus in Hosea 2, ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit. Ich will mich mit dir vertrauen in Gerechtigkeit und Gericht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, im Glauben will ich mich mit dir verloben. Man hat ja fast das Gefühl, als wenn diese Geschichte die Illustration ist zu diesem Hosea-Wort, nicht wahr? So hat der Heiland zu Sündern gesagt, der Erwählte Gottes zu den unbeschnittenen Herzen, ich will mich mit dir verloben. Hier ist gleichsam, da leuchtet so auf, wissen Sie an diesem Bild, das Wunder der Gnade. Lieben Freunde, wie kommt es eigentlich, dass ein Mensch zum Glauben kommt? Weil der Pastor ihn fertig gemacht hat. Ich habe so viele Menschen fertig gemacht, aber sie kamen nicht zum Glauben oder fielen nach 8 Tagen wieder ab. Sondern es geschieht so, weil der Herr Jesus herabgekommen ist und erwählt hat und Menschen zu sich gezogen. Weil er zu ihnen gesagt hat, ich will mich mit dir verloben. Ja, aber ich gehöre zu den Philistern. Ja, du gefällst meinen Augen. Nicht? Es ist Gnadenerbarmen. Dass der Simson hier wirklich so ein Vorbild des Herrn Jesus ist, das wird so an 2 Stellen noch so deutlich. An diesem Wort, sie gefällt. Fällt meinen Augen. Das hat die Eltern entsetzt. Wie kann ein unbeschnittenes Heiden, also ein Mädchen aus den unbeschnittenen Philistern, dein Augen gefallen? Wie kann der Sünder dem Herrn Jesus gefallen? Wie kann ein Mensch, der keinen Tag richtig heilig ist, sind Sie es, Liebens, ich habe noch keinen Tag hingekriegt. Ich habe noch keinen Tag hingekriegt. Vielleicht haben wir einen Tag mal grobe Sünden vermieden, aber haben wir so geliebt wie Jesus? Waren wir so voll Freude, wie es der Heilige Geist gibt? So viel, ach nicht, wir haben doch keinen Tag hingekriegt. Wie kann denn Jesus sich vermählen mit einem Sünder? Und da sagt er nur, er gefällt meinen Augen. So steht es in der Bibel, meine Lust ist bei den Menschen. Menschenkinder heißt in der Bibel Adamskinder, verlorene Sünder, nicht? Ich will Ihnen was sagen, dieses Verlöbnis Jesu mit Sündern ist das größte Wunder. Wissen Sie, auch die besten Eheleute können mal die Geduld miteinander verlieren, wissen Sie nicht? Ich wundere mich an meine Frau, dass sie immer noch das ausgehalten hat mit mir, nicht? Aber sie wundert sich auch darüber, ja. Ich kann mir denken, dass in der Westen eher mal ein Seufzen gibt. Wenn Jesus sagt, ich will mich mit dir verloren, dann weiß er noch ganz anders wie in jeder Liebesgeschichte, was er tut. Zu welch verloren verärgten Herzen er kommt. Und er verliert die Geduld nicht. Er verliert die Geduld nicht. Jesus hat sich mir verlobt, als er am Kreuz hing und als Auferstandener mich dazugezogen hat. Ich habe es geglaubt und angenommen. Da bin ich ins Verlöbnis eingetreten und hatte die Geduld noch nie verloren. Wenn ich Jesus wäre, hätte ich mit mir die Geduld schon längst verloren. Verstehen Sie? Er hat die Geduld noch keinen Augenblick verloren. Es gilt nach wie vor 30 Jahren, ich will mich mit dir verloben in Gnade und Gericht, in Gerechtigkeit. Warum? Er gefällt meinen Augen. Herr, wie kann ich dir gefallen? Meine Lust ist bei den Menschen. Das ist das Wunder. Ich habe eine wundervolle Predigt gehört von dem Missionsdirektor Schmidt, der Vater von dem Oberkirchenrat Rudi Schmidt. Der Inhalt dieser Predigt war, also das war der Text, es kamen allerlei Zöllner und Sünder zu ihm. Und dann, Jesus hat einen Zug zum Schlechten. Das war das Erste. Jesus hat einen Zug zum Schlechten. Jesus hat einen Zug zum Elend. So, Jesus zieht zum Verloren. Warum eigentlich, Herr Jesus, gefällt meinen Augen. Verstehen Sie? Unbegreiflich. Das Wunder der Gnade wird so deutlich, wie wir es auf Jesus übertragen, diese Geschichte. Und es weist zweitens noch auf Jesus hin, dieses Wörtlein hinab. Sehen Sie, es geht so weiter dann, dass Simson mit seinen Eltern hinabging. Das heißt vorher, er ging hinab nach Timnat. Es waren herabsteigende Sohnes Gottes, als er sich mit Menschenkindern verloben wollte. Er hat gewaltig herabsteigen müssen von der Herrlichkeit beim Vater in das arme Gewand des Fleisches und Blutes. Er hat herabsteigen müssen bis in die Verachtung, wo sie gegeißelt und gespien haben. Er hat herabsteigen müssen bis in Tod und schimpflichen Tod am Kreuz. Er ging hinab, um sich mit Sündern zu vermählen. Simson, diese umstrittene Figur, ist ein wundervolles Vorbild meines Heilandes.